Herzlich willkommen hier im Fühlbar Anders Podcast. Hier zeige ich dir, wie es möglich ist, zu sagen, mein Leben ist jetzt fühlbar anders. Ich bin Giovanni Vogt und ich bin Online-Psychologin. Ich lasse dich hier ein bisschen über meine Schultern schauen. Und hier im Podcast geht es darum, wie Beziehung zu dir und zu anderen gelingt. Es geht um Verbundenheit, um Innigkeit, um Nähe und wie du mehr Freiheit, Vertrauen und Leichtigkeit in dein Leben holst. Das ist die Folge Nummer 41 und heute habe ich als Interviewgast Cornelia Rendix. Sie ist Finanzcoach und mit ihr spreche ich über Beziehung zum Geld. Ja, schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute am Dienstag, obwohl heute Mittwoch ist. Wir nehmen heute am Mittwoch wieder auf. Zum Podcast Fühlbar Anders, wo es um Beziehung geht, wo es um Verbindung geht. Und heute habe ich einen Gast, die Cornelia Rendix, die ja, ein Thema mitgebracht hat, woran man vielleicht beim Thema Beziehung oder Verbindung erstmal nicht als erstes denkt. Aber erstmal willkommen, liebe Cornelia.
Dankeschön, liebe Giovanni. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, dabei zu sein.
Genau, wir haben uns bei einem Thema kennengelernt. Eigentlich ging es darum, dass wir unsere Texte verbessern und daraus hat sich eine ganz interessante Zusammenarbeit entwickelt. Und zwar, ich mag nochmal zurückgehen auf die letzte Folge. Da habe ich ja eine Frage beantwortet von einer Frau, die gefragt hat, obwohl ich weiß, dass mir jemand nicht gut tut, kann ich diese Beziehung nicht beenden. Und ich habe eben gesagt, der Knackpunkt liegt darin, dass die Beziehungsthemen eben nicht mit dem Kopf gemacht oder entschieden werden. Und wir sind verbunden über ein Thema, wo es ganz ähnlich ist. Magst du uns erstmal noch genauer sagen? Ich habe jetzt ein bisschen ein Geheimnis drumherum gemacht. Was machst du, Cornelia?
Ich bin von ursprünglich Diplomökonomin, habe Wirtschaftswissenschaften studiert und bin seit jetzt mittlerweile 26 Jahren in der Finanzberatung tätig und bin irgendwann darauf gekommen, also um genau zu sein, war das nach der Finanzkrise 2008, dass, dass ich selber so ein paar Fragen hatte. Das war so ein bisschen, also schon auch so ein bisschen traumatisch, was da passiert ist in dieser Finanzkrise, auch nicht nur für mich, auch für andere Finanzberater, wie ich dann so hinterher auch gelesen und erfahren habe und wo ich angefangen habe, mich eigentlich nochmal zu fragen, wie werden Finanzentscheidungen überhaupt getroffen und wieso machen auch Menschen, die eigentlich alles wissen und alles können, dann Fehler? Mir war selber ein Fehler passiert in der Zeit, zu dem, was für mich auch persönlich noch eine herausfordernde Zeit, weil in der Zeit eben auch in dem Jahr auch meine Scheidung war. Und dann bin ich auf die Ausbildung zum Finanzcoach gestoßen und bei FCM Finanzcoaching in Wiesbaden bei der Monika Müller, die sich als erfahrene Psychologin diesem Thema Geld verschrieben hat. Und das war eine sehr, sehr spannende Ausbildungszeit, wo ich also wirklich auch dieses Thema Geld nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel kennengelernt habe und eben auch dann gelernt habe, dass es wirklich nicht nur um Wissen und Finanzbildung geht, sondern dass die Emotionen immer eine ganz große Rolle spielen. Und dass es bei der Geldbeziehung genau wie bei jeder zwischenmenschlichen Beziehung auch oder auch bei der Beziehung, die wir zu uns selbst pflegen, von vielen Einflussfaktoren abhängt und und von unserem Selbstbewusstsein, an unseren Einstellungen und in jedem Fall auch immer von den Emotionen und Dinge, die wir halt emotional fürchten, also die uns schlechte Gefühle machen, die vermeiden wir einfach, das ist so. Und das führt natürlich dazu, dass dann eben weniger gute Finanzentscheidungen getroffen werden. Und jetzt mittlerweile arbeite ich eben zweigleisig. Ich sage immer, ich bediene die linke und die rechte Gehirnhälfte, wobei wir ja jetzt wissen, dass es diese strikte Trennung im Gehirn gar nicht gibt zwischen Ratio und Emotionen. Aber gut, das ist so immer noch so ein bisschen das geflügelte Wort. Aber ich kann eben mit dem Finanzcoaching auch diese Geldbeziehungsarbeit anbieten und kann ein Coaching für Menschen anbieten, die gerade vor schwierigen Finanzentscheidungen stehen oder die negative Erfahrungen gemacht haben und ihre Geldbeziehungen nochmal verbessern wollen. Und ich biete eben auch für die andere Seite sozusagen, das ist meine andere Hälfte, die zahlenlastige Seite, da biete ich eben die Finanzplanung an, wo ich dann für meine Kundinnen ausrechne, wie viel Rente ihnen nach Abzug von Steuern, Krankenversicherung, Inflation zur Verfügung steht, wo ich sie dabei unterstütze, eben überhaupt erstmal den Ruhestand zu planen, denn das ist für viele auch gar nicht so einfach, sich überhaupt vorstellen zu können, was brauche ich denn im Alter zum Leben und ja, wie will ich leben und wie viel Geld brauche ich dafür so. Und ja, und mittlerweile verzahnt sich das beides so immer mehr.
Einen wundervollen Blumenstrauß hast du damit gebracht. Und du hast jetzt auch schon die Schnittmenge angesprochen, die uns beide verbindet. Es geht auch bei dir um Beziehungen.
Genau.
Und es geht auch bei dir darum, dass nicht der Kopf diese Entscheidung trifft, sondern da gibt es noch einen anderen Faktor. So wie ich quasi in der letzten Folge sagte zum Thema Beziehung, die findet eben nicht im Kopf statt. So findet auch das, was uns mit dem Geld verbindet, eben nicht im Kopf statt. Mhm. Und du machst ganz spannende Dinge. Du machst ganz interessante Dinge. Und das hat uns auch zusammengeführt, dass wir sagten, wir wollen uns nicht nur unterstützen mit den Texten, sondern wir beide wollen noch ein bisschen was anderes auf die Beine stellen.
Genau. Wir wollen die inneren Geldsaboteure angehen.
Genau. Aber bevor wir darauf eingehen, magst du uns noch ein bisschen erzählen, es gibt ja so viele Coaches. Am Anfang, als du sagtest, ich bin Finanzcoach, da war mir gar nicht so klar, was da dahinter steckt. Mir ist schon klar, was ist ein Coach? Mich würde erst mal interessieren, wie bist du denn konkret zum Finanzcoaching gekommen?
Ja, das war eben diese Situation, wo ich gemerkt habe, da ist irgendwo eine Lücke, da ist die große Gap, wo die Finanzbildung, das Wissen und Können nicht mehr reicht, in dem Moment, wo es eng wird, wo eine schwierige Situation entsteht, wo ich in einer Krise bin, da kann ich unter Umständen dieses Wissen, diese Finanzbildung nicht mehr so abrufen, wie ich das normalerweise mache. Und da spielen eben andere Einflussfaktoren mit rein. Und das war bei mir in der Situation auch. Also da war eine ganz starke Verunsicherung. Und wo ich so auch hinterher erkannt habe, da habe ich dann auch aus Unsicherheit anders entschieden, als ich es normalerweise gemacht hätte. Und da tauchte dann eben in der Zeit habe ich dann das erste Mal einen Vortrag gehört von der Monika Müller, die diese Ausbildung anbietet und fand das eben super spannend, was sie da erzählt hat. Und es war eigentlich genau das, was ich gesucht hatte. Ich hatte auch schon andere Trainings und Veranstaltungen zum Thema Geld und Money Mindset aufgesucht, aber das war alles so auf so einer doch ziemlich oberflächlichen Ebene noch, wo es dann darum ging, Glaubenssätze zu wandeln Und wo für mich eigentlich so klar wurde schon, das ist es nicht alleine und das ist nicht mal ebenso damit getan, einen Glaubenssatz zu ändern. Und deswegen habe ich mich dann für diese Ausbildung entschieden. Und ja, wie häufig im Leben, das zieht sich auch bei mir so wie so ein roter Faden durch, war ich auch da eine der Pionierinnen. Das war eben der erste Durchgang, in dem sie da diese neue Ausbildung angeboten hatte. Und ich war dann gleich dabei und ich war dann auch die Erste, die dann diese Ausbildung abgeschlossen hatte. Das haben dann von meinem Durchgang auch gar nicht alle gemacht. Einige haben sich dann doch wieder entschieden, dann doch anders zu arbeiten. So. Und ja, so bin ich dazu gekommen. Und das hat meinen Blickwinkel ganz stark erweitert. Und ich merke aber auch, ich muss das auch üben. Also ich muss auch immer dabei beim im Coaching. Das Problem beim Coaching ist natürlich, es gibt ja kein, also es ist ja kein geschützter Begriff. Das weißt du ja auch. Also bei der Therapie ja, ist es ja auch ein bisschen ähnlich. Da hatte ich mich ja auch sehr gewundert, wie das so vonstatten geht, dass du dich oder jemand anders Therapeut nennen darfst. Und beim Coaching ist es halt so, das ist kein geschützter Begriff und es wird mittlerweile auch von vielen verwendet, die so klassische Finanzberatung machen, auch in diesen Strukturvertrieben und ja, wo es dann aber letztendlich doch immer wieder eigentlich darauf hinausläuft, Finanzprodukte zu verkaufen. Und bei meiner Coaching-Ausbildung ist es so, dass sie sich an den Ethikstandards der ICF, das ist so die größte internationale Coaching-Organisation, in ursprünglich USA beheimatet, orientiert, wo auch viele Einflüsse reinfließen aus dem systemischen Coaching und aus dem lösungsorientierten Coaching, was ja mal ursprünglich so aus der lösungsorientierten Kurzzeittherapie kam und wo es einfach darum geht, Lösungen zu finden. Und es geht darum, dass ich meine Klientin oder meinen Klienten oder meine Kundin befähige, unterstütze, ermutige, selbst Lösungen zu finden und Entscheidungen zu treffen, Finanzentscheidungen zu treffen, mit der sie sich gut fühlt und die sie dann auch hinterher gut für sich so vertreten kann. Denn das ist oft ein Problem, dass Menschen, die schon mal dysfunktionale Erfahrungen mit Geld gemacht haben, dann sehr unsicher sind bei Finanzentscheidungen und sich natürlich dann auch leicht beeinflussen oder schlimmstenfalls manipulieren lassen. Und dieses Thema Geld, also wir haben eine Geldidentität, jeder von uns, jede von uns hat diese, die aber noch weitaus tiefer geht als nur irgendwelche Glaubenssätze oder Erfahrungen, die wir mit Geld gemacht haben. Also das haben wir auch festgestellt im Gespräch, wir beide, dass diese Beziehung, die wir pflegen zu anderen, zu uns selbst oder auch zu Geld, dass die oftmals sehr weit zurückreichen, also manchmal sogar in nicht nur frühkindliche Erfahrungen, sondern es gibt ja auch diese, das kannst du besser erklären, diese pränatalen Traumatisierungen zum Beispiel. Und,
ja, pränatal oder auch transgenerational, dass das ja, über die Generationen hinweg wirkt.
Genau. Und auch das hat dann wiederum Einfluss auf die spätere Geldbeziehung. So. Und das sind dann auch teilweise Themen, wo ich dann mal feststelle im Coaching, dass ich da an Grenzen komme. Und das habe ich eben in meiner Ausbildung auch gelernt, wenn so ein Fall auftritt, dass ich dann auch schauen muss, dass ich einer Kundin oder einem Klienten dann auch die Empfehlung gebe, sich da entsprechend eine professionelle, beispielsweise therapeutische Unterstützung zu suchen, weil das dann über meinen Bereich hinausgeht. Und das war auch so ein Punkt, wo ich dann das so interessant fand, was du machst. Du bist ja eben auf diese Traumabearbeitung spezialisiert und wo ich dachte, das wäre auch ganz toll für eine Kooperation, da dann auch nochmal die Expertin zu haben, die dann in solchen Situationen auch die entsprechende professionelle Unterstützung bieten kann.
Genau, und auch da bist du wieder eine Vorreiterin, weil viele fühlen sich da, wie soll ich das nennen, naja, peinlich berührt, sage ich jetzt mal, wenn ich anfrage, wenn ich mich quasi anbiete als, ich bin jemand, der könnte ihr oder dein Portfolio erweitern. Mögen manche, die in dem Gebiet arbeiten, noch nicht so genau hinschauen, weil sie denken, sie müssen alles machen oder das gibt es bei mir nicht. Also auch da bist du eine Vorreiterin.
Ja, das glaube ich auch. Also die Erfahrung habe ich am Anfang auch gemacht. Als ich mit meiner Finanzcoaching-Ausbildung fertig war, habe ich dann eben auch viele Coaches angesprochen, die ich so aus meinem Umfeld kannte und habe gesagt, so hier bin ich und ich kann die Lücke füllen. Und da kamen dann teilweise recht, ja, fast schon empörte Reaktionen, genau. So, die dann so lauteten, ja, aber über Geld rede ich doch auch mit meinen Kunden. Und wo ich dann schon merkte, ja, da sind aber auch eigene Projektionen unterwegs. Und das ist ja oft auch gerade bei der Finanzberatung eben ein Problem, dass viele Beraterinnen und Berater und auch Coaches so ihre eigenen Projektionen haben, die ihnen aber nicht unbedingt immer bewusst sind, die dann aber gerne mal auch auf die Klientinnen gestülpt werden. Und da sind wir schon eben auch sehr sensibilisiert worden in unserer Ausbildung und auch dahingehend dann immer am Ball zu bleiben und uns selber nochmal zu reflektieren und eine Supervision zu machen, damit sich da dann nichts einschleicht. Ja.
Super, das hört sich richtig gut an. Und was ich noch sagen will, klar gibt es oft Projektionen, die da eine Rolle spielen, aber ich glaube, es ist auch einfach das mangelnde Wissen, was denn Finanzcoaching überhaupt ist. Als du mir sagtest, du bist Finanzcoach, da hatte ich immer noch diese alten Bilder im Kopf und mein Vater war ja auch selbstständig. Er hat sich überhaupt nicht gerne mit Geld auseinandergesetzt und wir hatten so einen Finanzberater, der hat ihm das dann so in die Hände gegeben und irgendwann, nach ein paar Jahren, hat mein Vater festgestellt, der ging gar nicht gut mit seinem Geld um. Also der war das Vertrauen nicht wert. Und ich selber habe eben jetzt diese Erfahrung und ich denke, dass das eben bei vielen so ist. Du hast deine Firma heißt Vermögen und Zukunft und ich habe auf deiner Homepage Werte gelesen von Transparenz, von Ehrlichkeit, von Respekt, von Vertrauen. Du schreibst auch von Sicherheit und das sind jetzt alles eher Dinge, die ich in der Therapie verwenden würde, eben weil es wichtig ist für die Beziehung. Und ich habe aber diese Begriffe für mich nicht mit einem Finanzberater verbunden, eben weil ich andere Erfahrungen habe oder hatte. Und ich glaube, dass es ganz vielen Menschen auch so geht. Und ich würde dich mal bitten, kannst du mal schildern, hast du einen Fall parat, den du uns erzählen kannst, dass sich jeder ein bisschen vorstellen kann, was macht denn die Cornelia. Was magst du?
Ja, wie du schon gesagt hast, es geht um Werte. Also zum Beispiel definiere ich unter Vermögen nicht nur Geld, also oder materielle Besitzstände. Denn die meisten Menschen kommen nicht als Millionärin oder Millionäre auf die Welt. Das sind oft nur die geerbt haben oder die eben durch Glück und Fleiß vielleicht in frühen Jahren schon durch eine Unternehmensgründung sehr reich werden. Aber die meisten müssen doch schon erstmal einige Jahre darauf hinarbeiten. Und dieses Vermögen, das sie dann am Anfang in die Waagschale werfen, das ist ihr Wissen, ihr Können, ihre Talente, ihr Fleiß, aber auch ihr Durchhaltevermögen, ihr Mut. Also viele, die wirklich sehr reich werden durch eine unternehmerische Tätigkeit, haben eben am Anfang auch eine hohe Risikobereitschaft eingebracht. Und da kommt eben vieles zusammen. Und in der Finanzbranche war in der Vergangenheit häufig das Problem, dass man so seine Entscheidungskompetenz ein Stück weit abgegeben hat. Also dass viele, das habe ich auch selber noch erlebt bei Kunden, die dann gesagt haben, ach, entscheiden Sie doch mal für mich. Und das habe ich schon immer ganz fürchterlich empfunden. Das war mir eigentlich, also klar, ich habe immer Verantwortung für das übernommen, was ich empfohlen habe, aber ich wollte gar nicht diese Expertenmacht haben. Also ich finde es, mir hat es schon immer am Herzen gelegen und ich finde es ganz wichtig, dass zum Beispiel meine Kunden auch wissen, was sie tun und dass sie auch dahinter stehen, ihre Entscheidungen zu treffen. Und ich kann mit Finanzprodukten keine Sicherheit verkaufen. Sicherheit ist etwas, das ist halt ein Gefühl, das können wir nur in uns selber finden. Und das ist genauso auch mit Freiheit und Unabhängigkeit, also auch diese finanzielle Unabhängigkeit, das sehe ich sehr kritisch. Das wird gerade Frauen im Moment sehr stark verkauft, die finanzielle Unabhängigkeit. Aber ja, wie viel Geld muss ich haben, damit ich mich wirklich unabhängig fühle? Und häufig ist es ja dann so, dass mit steigendem finanziellen Vermögen und Reichtum eher die Unabhängigkeit abnimmt, weil dann Ängste kommen, alles wieder zu verlieren oder weil da eine gewisse Gewohnheit ist an den neuen Lebensstandard, an den gehobenen und so weiter. Und das ist schon gefährlich, da solche Projektionen dann auch reinzubringen. Und mein Anliegen ist dann einfach, zu transportieren, dass das Werte sind, die mir am Herzen liegen. Also sowas wie Sicherheit, Ehrlichkeit, vor allen Dingen Integrität, in dem Sinne, dass ich nichts verspreche, was ich nicht halten kann. Ich kann keine Sicherheit verkaufen. Ich kann meine Kunden unterstützen, Risikokompetenz zu erlernen und Sicherheit bei ihren eigenen Finanzentscheidungen zu entwickeln, aber ich kann keine Sicherheit verkaufen. Und das ist eben ganz wichtig, das mehr zu trennen. Und das ist aber auch gerade jetzt so ein ganz großer Vorwurf an die ganze Finanzbranche, weil viele eben das geglaubt haben, dass man da Sicherheit kaufen kann.
Boah, spannend. Das habe ich so noch nie gehört. Das ist interessant. Und ich merke, dass du bringst da jetzt eine ziemliche Transparenz für mich rein und dennoch hätte ich jetzt von dem, was du mir erzählt hast, immer noch kein Bild. Du hast mir mal ein paar Geschichten erzählt.
Ja, ja.
Von Menschen, die du begleitet hast und ich glaube, das macht es noch ein bisschen greifbarer. Was,
ja.
Was konkret, welchen Nutzen bietest du? Vielleicht mit welchem Thema kommen? Kommt so eine Frau zu dir, die sich beraten, die sie coachen lässt und wie geht die wieder? Was ist da denn anders? Was ist da passiert dazwischen?
Also die Themen sind natürlich ganz unterschiedlich, aber es gibt doch viele Parallelen. Also es gibt häufig Themen, die mit Schuldgefühlen korrelieren oder mit negativen, bisweilen traumatischen Erfahrungen, mit finanziellem Missbrauch und da sehe ich schon gewisse Muster und Wiederholungen. Das können manchmal ganz einfache, banale Sachen sein. Ich hatte zum Beispiel, ich habe ja diesen Workshop, die inneren Geldsaboteure verabschieden in der Vergangenheit als Präsenzworkshop gemacht. Und da hatte ich eine Teilnehmerin, die hatte sich selbstständig gemacht in einem kreativen Bereich und die war auch richtig gut. Also die hat ganz tolle Kurse angeboten und ich hatte auch schon bei ihrem Kurs gemacht, sogar schon zwei. Und sie hatte aber so ein Thema mit ihrem finanziellen Erfolg. Und da stellte sich dann im Dialog, wir machen dann in den Workshops halt, in den Gruppenworkshops auch Einzelgespräche, wo die anderen dann auch für sich nochmal wieder viel herausziehen können, die anderen Teilnehmerinnen. Und da stellte sich heraus, dass sie ein schlechtes Gewissen ihren Eltern gegenüber hatte. Also sie hatte richtige Schuldgefühle, weil die Eltern ihr ein sehr teures Studium finanziert hatten, sie jetzt aber gar nicht mehr in dem Bereich tätig war. Und dann haben wir darüber gesprochen und ich habe sie dann gefragt, was glaubst du, was deine Eltern dir am allermeisten wünschen? Und sie sagte dann ganz spontan, wie aus der Pistole geschossen, naja, dass ich glücklich bin. Und dann habe ich gesagt, ja, musst du dann wirklich Schuldgefühle haben? Und dann sagte sie, nö, Eigentlich nicht. Und da ist bei ihr dann so ein ganz großer Knoten geplatzt und das war also ganz toll. Ich habe das dann auch ganz gut beobachten können, weil wir eben auch sehr eng vernetzt waren, so im Social-Media-Bereich und so, wie sie dann so richtig durchgestartet ist. Und
super.
Ja. Das war ganz toll. Manchmal sind es dann Sachen, die eben einfach zu verabschieden sind. Manchmal sind es natürlich Dinge, die dann schon auch schwieriger sind, wo es dann eben ein bisschen dauert, weil es ist nicht so, ja, wie manche Menschen, also manche denken halt, ja, ich brauche jetzt nur mal eben so zack mein Money-Mindset wandeln und dann ist die Welt wieder gut und das funktioniert halt in der Regel nicht, weil also mein Gehirn braucht schon eine gewisse Zeit, um seine Verhaltensmuster zu ändern, um auch dran zu bleiben. Ich muss auch schon einen positiven Nutzen sehen, wenn ich jetzt meine Komfortzone verlasse und mir dann Ziele setzen so und dabei unterstütze ich dann eben. Und was so immer wieder vorkommt, das sind eben, was ich schon angesprochen hatte, auch so Sachen.
Ich habe noch eine Frage zu den Schuldgefühlen.
Ja.
Weil das ist auch meine Erfahrung, dass das eine riesige Bremse sein kann. Kommt denn diese Kundin zu dir mit dem Auftrag, ich habe Schuldgefühle, ich möchte die loswerden, oder was ist denn der Leidensdruck, mit dem die Kundin zu dir kommt?
Die hatte eine diffuse Ahnung, dass irgendwas sie innerlich bremst, um wirklich finanziell erfolgreich zu sein. Also die wusste schon, dass sie gut war mit dem, was sie tat, aber sie hatte so das Gefühl, irgendwas bremst sie. Mhm. Also sie fühlte sich von diesem, ich habe ja dieses Wort, die inneren Geldsaboteure kreiert, und da fühlte sie sich durchaus angesprochen.
Okay.
Und ich glaube schon, dass das bei vielen auch so irgendwo im Unterbewusstsein präsent ist oder nicht so ganz präsent ist, aber dass es eben schon auch da irgendwo, dass sie halt wissen oder spüren, dass da irgendwas ist, was den eigenen finanziellen Erfolg oder gute Finanzentscheidungen sabotiert. Also diese berühmte Selbstsabotage oder irgendwas blockiert, aber ja, was das jetzt genau ist und wie das geändert werden kann, das ist natürlich nicht bewusst.
Genau, das ist auch meine Erfahrung.
Das sind so die Schätze, die wir dann heben.
Genau.
Genau.
Das ist auch meine Erfahrung, dass eben diese Schuldgefühle, oft kann man die so gar nicht benennen, sondern man weiß einfach, irgendwas läuft nicht und ich hole mir jetzt mal Unterstützung dabei. Aber ich hatte dich unterbrochen vorhin, weil ich das noch wichtig fand. Dass jemand, der zuhört, eben weiß, die Kundin kommt jetzt nicht mit dem Auftrag, hilf mir, über meine Schuldgefühle wegzukommen, sondern das ist was, was bei der Arbeit eben aufgedeckt wird.
Ja, und ein anderer Punkt ist dann eben auch so traumatische Erfahrungen, und das ist etwas, was so gar nicht so wirklich, häufig nicht wirklich, ja, ich will nicht sagen, nicht ernst genommen wird, aber dem nicht genug Beachtung geschenkt wird. Das können Dinge sein, die andere eben als banal empfinden. Wenn zum Beispiel innerhalb der Familie sehr offensichtliche Ungerechtigkeiten passieren. Also ich hatte jetzt wieder vor einigen Wochen ein Coaching mit einer Frau, die da hatte der ältere Bruder eine größere Geldsumme von der Mutter schon geschenkt bekommen, um sich ein eigenes Haus zulegen zu können. Und sie selbst wurde immer damit hingehalten, ja, du wirst ja mal das Haus erben, also das Elternhaus erben. Der Vater lebte schon nicht mehr und das waren so, ja, so heimliche Verträge. Also die Mutter ließ das auch so unbewusst so ein bisschen raushängen und nahm sie dann auch so in die Pflicht. Die wohnten eben beide im selben Haus und das war auch ein schwieriges Thema, so da eine Lösung zu finden, wie sie da jetzt aus diesem Abhängigkeitsverhältnis auch rauskommen konnte. Und solcher, ja, gerade in Familien, so inter- oder intrafamiliäre Abhängigkeiten oder ich nenne das gerne heimliche Verträge, spielen eben auch oft eine Rolle. Und da ist es dann ganz oft so, dass es dann da im Hintergrund entweder einen Familienbetrieb gibt oder einen Hof, einen landwirtschaftlichen Hof oder eine Immobilie, um die sich das so dreht. Und das ist auch immer wieder sehr spannend. Also solche Fälle habe ich jetzt auch schon häufiger mal gehabt.
Das hört sich sehr interessant an, weil ich stelle mir vor, wenn jemand, der diesen Hintergrund nicht hat, einem reinen Finanzberater sowas erzählt, der sitzt ja nur da und ist hilflos und kann nichts machen. Und da ist das Finanzcoaching eine Möglichkeit, wie eben jemand wieder in seine Kraft kommt, wie jemand aus dieser Hilflosigkeit raustreten kann und wieder in seine Kompetenz kommen kann, was Finanzen angeht.
Ja, das ist auch ganz, ganz faszinierend, was dann so passiert und was Menschen dann so alles auf die Beine stellen und teilweise auch in kürzester Zeit. Also ich hatte eine Kundin, die hatte eben über 6 Monate ungefähr ein Finanzcoaching gemacht und wir haben uns einmal im Monat getroffen und dann hatte sie in der Zwischenzeit immer sich selbst im Coaching quasi die Handlungsaufträge erarbeitet, die sie dann abgearbeitet hat in der Zwischenzeit. Und da sind also ja beeindruckende Dinge passiert. Das ging dann so weit, dass eine immer noch schwelende Erbauseinandersetzung um auch einen landwirtschaftlichen Hof dann geklärt wurde und auch die eigene Beziehung zum Partner. Da wurde dann ganz viel gemacht. Nebenbei hat sie dann auch noch die Steuererklärung der letzten 5 Jahre abarbeitet. Also das war irre, was diese Kundin dann da so auf die Beine gestellt hat. Und das ist dann auch immer für mich so eine total beglückende und erfüllende Arbeit, wenn ich das dann so sehen kann, dass ich da solche Prozesse anstoßen durfte und eine Kundin ermutigen und ermächtigen durfte, dann ihre eigenen finanziellen Themen abzuarbeiten und für sich gute Entscheidungen zu treffen.
Ja, das kenne ich, dieses Gefühl. Das ist...
Und manchmal geht es dann eben auch weiter, also dass ich dann quasi im Anschluss den Auftrag bekomme, die entsprechende Planung zu machen, die Zahlen zu erarbeiten, die Absicherung zu kontrollieren und so weiter.
Schön. Ich glaube, jetzt ist es greifbarer, was du machst. Und ja, als ich das kapiert habe, mir ist klar geworden, du machst eigentlich eine ähnliche Arbeit wie ich. Nur eben ganz nah am Geld dran, an diesen Geldthemen, da sagte ich, lass uns doch was miteinander machen. Und da ist jetzt was dran am Entstehen. Wir sind gerade dabei, einen Workshop zu entwickeln. Magst du da ein bisschen Näheres was dazu sagen?
Genau, die Idee, die ich hatte, war ja, die Frage, ob es nicht möglich ist, mein Präsenzworkshop, die inneren Geldsaboteure, auch in ein Online-Format zu transformieren, perspektivisch natürlich jetzt dahingehend auch über Corona hinaus, um etwas anbieten zu können, wo dann praktisch die räumliche Entfernung ganz einfach überwunden werden kann. Also das hat jetzt natürlich durch Corona nochmal eine ganz andere Brisanz bekommen. Aber auch so die Idee fand ich eben sehr gut, weil sonst natürlich so der räumliche Faktor schon eine Einschränkung ist. Das habe ich damals bei meiner Ausbildung auch gemerkt. Damals war mein Sohn ja noch jünger, der war gerade in der Pubertät. Das war manchmal nicht ganz einfach und ich musste dann immer von Bremen nach Wiesbaden reisen. Das war schon echt so eine halbe Weltreise mit den ganzen Bahnverbindungen und Verspätungen und was weiß ich. Und Und ich mache mittlerweile selber schon sehr viel Video-Coaching und auch Telefon-Coaching und habe festgestellt, dass das eben sehr gut funktioniert, weil die Kundin oder der Kunde dann in seiner gewohnten Umgebung bleiben kann und trotzdem aber auch sehr viel ja, Nähe und Beziehung hergestellt werden kann. Und ja, um das mal auszuprobieren, haben wir beide ja auch miteinander gearbeitet bei einigen Themen. Und ich war also wirklich auch total fasziniert, wie toll das auch bei dir jetzt so funktioniert, die Online-Therapie. Und da habe ich gedacht, das wäre jetzt sicherlich mal ein Zeitpunkt, das anzugehen. Und ich fand es eben noch ganz toll, dass ich mit dir dann auch noch eine Expertin an der Seite haben kann, die für die Traumaarbeit eben absolut spezialisiert ist. Denn das sind manchmal schon Themen, die wirklich sehr tief gehen können. Und ich vergleiche das, die Geldidentität auch immer mit diesem Eisbergmodell aus der Psychologie. Das werde ich dann auch noch mal in einem Video vorstellen für unseren Kurs. Wo es eben doch teilweise sehr, sehr tief geht und auch so Aspekte wie die finanzielle Risikobereitschaft, zum Beispiel angeborene Persönlichkeitsmerkmale sind, die wir auch gar nicht so einfach drehen oder wandeln können. Und ja, und wenn dann eben, wie gesagt, so tief sitzende Trauma auftauchen, dann kann ich sagen, ja, dafür gibt es die Expertin Shivani, die da für prädestiniert ist. Und so ist das Ganze dann entstanden in meinem Kopf.
Genau, super. Und wir nehmen uns einfach vor, dass wir in die Finanzwelt ein bisschen mehr Tiefe reinbringen. Denn im Coaching kommt man eben auf diese Ebene vom Kopf. Und wir stellen ja aber fest, Finanzentscheidungen werden gar nicht mit dem Kopf getroffen. Da spielt Beziehung eine ganz große Rolle. Da ist die Identität, das geht in die Identität rein und ein einfaches Coaching kommt eben nicht auf die Identitätsebene. Und so hatte ich dich am Anfang auch gesehen. Ich dachte, ja, irgend so ein Finanzcoach. Aber habe dann gemerkt, die Arbeit, die du machst, die geht eben schon auf die Identitätsebene runter. Mhm. Und das ist eben diese Tiefe, die, ja, die nachhaltige Veränderungen wirklich bewirken kann.
Ja, und das ist immer noch ein schwieriges Thema. Also es ist ein Thema, mit dem sich viele immer noch sehr schwer tun, die das also für sich selber auch gar nicht eingestehen können, dass Finanzentscheidungen nicht rational getroffen werden. Und wenn man Menschen fragt, warum sie wie entschieden haben, dann finden sie oft im Nachhinein dann eine Begründung und eine Rechtfertigung und sind sich auch gar nicht klar darüber, dass sie das in dem Moment eher intuitiv entschieden haben. Und da wird in den Verhaltenswissenschaften und auch in den Wirtschaftswissenschaften, in dem Bereich Financial Behavior schon sehr viel geforscht. Auch die Hirnforscher sind da sehr aktiv dran. Aber es ist immer noch so, dass da geguckt wird, also als ob ja die Gefühle das störende Element sind, obwohl wir mittlerweile wissen, dass wir ohne Gefühle überhaupt keine guten Entscheidungen mehr treffen können. Also es gibt Forschung, wo Menschen, die nach einem schweren Unfall dann eben auch keinen richtigen Zugang mehr hatten, also durch eine Schädigung des Gehirns dann keine richtigen Gefühle mehr hatten, dass die dann auch keine guten Finanzentscheidungen mehr treffen konnten. Das war schon sehr faszinierend, so diese Erkenntnis. Aber solche Einstellungen, Meinungen, die wandeln sich eben nicht so einfach. Also es ist ja auch, es gehört auch eine gewisse Bereitschaft dazu, sich selber einzugestehen. Ich entscheide gar nicht immer so rational, wie ich das gerne hätte, sondern häufig auch emotional. Und da können wir auch noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten.
Das machen wir unbedingt. Aber ich würde sagen, für erstmal reicht das. Ich würde eher noch mal ein weiteres Interview machen, wo wir auf die Inhalte noch näher eingehen, wo wir auf den Workshop noch näher eingehen. Mir war es heute erstmal wichtig, dich vorzustellen, mit dir zu reden über das, was du tust, dass andere auch so einen Aha-Effekt haben können, wie ich das hatte. Aha, es gibt wirklich Finanzcoaches und denen kann man vertrauen, die haben Werte und die bringen einen in die Tiefe, was Finanzen angeht, und die bringen einen wirklich weiter.
Ja, das war ja auch für mich eine ganz faszinierende Erkenntnis, dass dir das gar nicht so bewusst war, dass eben auch Finanzentscheidungen wirklich auf einer emotionalen und intuitiven Ebene getroffen werden.
Ich meine, so gehört habe ich das natürlich und ich könnte das auch wiedergeben, aber das, was es für mich wirklich bedeutet, das war mir nicht klar in der Tiefe. Das war jetzt wie so ein, also wenn ich mit Menschen über Eifersucht und Verlustangst spreche, da kommt meistens dieses Zitat, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht, was Leidenschaft. Aber das ist dann auch das, was man drüber weiß, diese Floskel, das ist wie auswendig gelernt. Und genauso war das bei mir mit diesem, die Entscheidung wird nicht, ja, wird vor allem mit dem Gefühl getroffen, das war so eine Floskel, die bei mir da war. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen eben auch so ist, dass es nicht ganz klar ist, welche Bedeutung und welche Relevanz das wirklich fürs eigene Leben hat.
Gerade die Verlustängste. Ich denke, darüber sollten wir auch noch mal reden.
Sehr gerne. Ich würde gern noch mit dir sprechen. Ich weiß, du bist eine passionierte Seglerin.
Ja.
Hat denn das Segeln auch irgendwas mit deinem Beruf zu tun oder ist das einfach nur die Art, wie du entspannst, wie du rauskommst?
Oh, was hat das mit meinem Beruf zu tun? Das ist eine interessante Frage. Also ich denke, dass Segeln, je nachdem, wie es betrieben wird, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Facetten, also von den Einhandseglern und Seglerinnen, die sich dann ganz alleine lostrauen, um im Extremfall den Atlantik zu überqueren, und auch dem Segeln in Gruppen natürlich, da auch alle Facetten bedient werden können. Das hat aus meiner Sicht auch viel mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun, mit auch Risikokompetenz entwickeln. Das ist auch so ein Punkt, wo ich auch immer noch sehe, dass es immer noch wenige Frauen in Relation zu der Gesamtzahl der Segler und Seglerinnen gibt, die sich dann auch mal alleine da lostrauen oder überhaupt ans Ruder gehen und so. Das finde ich auch ganz wichtig, da noch so ein bisschen auch Pionierarbeit zu leisten. Und ich gebe ja auch Segelkurse und dann habe ich da meistens eben auch die Segelschülerinnen in meinen Kursen, und aber nicht nur. Und ich dann gerne da auch noch ein bisschen supporte. Und es geht natürlich auch viel um Potenzialentfaltung, ne? Das eigene Vermögen. Also es dreht sich ja irgendwo immer wieder alles so um das eigene Vermögen, auch sich Sachen zu trauen, die einem vielleicht von außen in der Vergangenheit nicht so zugetraut wurden, wo wir alle in jungen Jahren vielleicht ausgebremst wurden. Das ist ja gerade auch so bei den Frauen unserer Generation noch sehr stark, und ich fürchte, es hat sich bis heute auch nicht so richtig wirklich gewandelt, dass Geschwisterkinder, Mädchen und jungen Bruder und Schwester da wirklich auch die gleichen Unterstützung, Ermächtigung und denselben Support erlebt haben. So. Also da gibt es auch noch viel zu tun. Und um da eben auch das eigene Selbstvertrauen nochmal zu stärken. Und das spielt bei Finanzentscheidungen auch eine ganz, ganz große Rolle. Also diese Selbstwirksamkeit, also Dinge zu schaffen, sich zuzutrauen und dann auch hinzukriegen und auch mal Fehler wegzustecken, das ist schon auch ein großer Lernprozess. Ja, und dann hat es für mich aber auch was Meditatives so, ne? Also wenn ich auf dem Wasser bin und da kein störendes Motorgeräusch mehr irgendwie im Hintergrund ist, dann nur noch vom Wind halt vorangebracht werde. Das sind so die schönsten Momente für mich.
Super, wunderschön. Ja, du, bei mir kommen jetzt die Hunde.
Ja, ich habe schon gehört.
Die freuen sich jetzt, dass sie wieder da sind. Und ich würde sagen, wenn du noch mehr hören magst von Cornelia Rindix, dann schreib mir doch, was dich da interessiert, was da noch tiefer für dich interessant wäre. Dann sprechen wir noch öfter miteinander über dieses Thema Vertrauen und Geld und wie können wir da eine tiefere Verbindung herstellen, die Geldbeziehung. Genau. Dann danke ich dir, Cornelia.
Und sehr gerne, ich danke dir auch.
Und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ja, bis nächste Woche.
Ja, bis nächste Woche. Mach's gut, Giovanni. Tschüss.
Heute ging es mal nicht um Eifersucht, aber Cornelia sagte mir, dass auch das Thema Verlustangst eine ganz große Rolle spielt beim Thema Geld. Und wenn dich das interessiert, dann melde dich doch. Ja, dann können wir auch darüber noch eine Folge machen, können wir auch darauf noch tiefer eingehen. Und ansonsten, wenn du den Eindruck hast, dass das Thema Geld, Beziehung zum Geld, innere Geldsaboteure für dich ein Thema sein könnte, dann kontaktiere entweder Cornelia oder mich und wir setzen dich gerne auf die Warteliste für unseren Workshop. Oder hast du Fragen dazu? Wir freuen uns auf dich. Ich hoffe, du hast heute einiges gelernt. Es war ganz schön, dass du dabei warst. Und ich freue mich riesig, falls du jemanden weißt, für den das auch ein Thema ist, wenn du diesen Link einfach weitergibst, damit auch dieser wichtige Mensch in deinem Leben bald sagen kann, mir geht es jetzt fühlbar anders. Mein Name ist Giovanni Vogt, das war die Episode Nummer 41 vom Podcast Fühlbar anders mit dem Titel Interview mit Cornelia Rindix, Beziehung zu Geld.